begründet eifern. Dazu, bevor wir den Bibeltext lesen, einige einführende Gedanken. Christen leben, wie übrigens andere Menschen auch, in einem permanenten Spannungsfeld. Wir leben in einem Spannungsbogen. Ich nenne ein Beispiel. Der Psalmist sagt, es ist umsonst, nehmt euch das zu Herzen, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch erst spät niedersetzt. Denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Punkt. Das kam überzeugend, das Amen. Psalm 127, 2. Das ist, sagen wir mal, links. Nicht politisch, aber einfach mal links vom Wert her. Dann steht aber eben auch, und das ist dann nicht der Psalmist, sondern Paulus, mehr als alle habe ich mich abgemüht. Und das ist 1. Korinther 15, 10. Also ein Spannungsfeld zwischen Ruhe und Eifer, zwischen Arbeit und Erholung. Es gibt so viele Spannungsfelder, aber natürlich auch zwischen Weite und Wärme. Also wenn du einem nur Weite gibst und dein Kind zum Beispiel machen lässt, was es will, und es nie in der Nähe hast, dann hat es zwar eine gewisse Freiheit, aber es vermisst die Wärme. Und das ist auch so ein Spannungsfeld. Und dann zwischen Freiheit und Geborgenheit, zwischen Entfaltung und Bewahrung, zum Beispiel auch in einem Gottesdienst mit dem Liedgut, entfalten, Neues entwickeln, vorwärts gehen, Veränderung, aber auf der anderen Seite Bewahrung. Das sind alles so Spannungsfelder, Spannungsbogen. Und die bestehen einfach in unserem Leben und sind eine Herausforderung. Und diese Spannung im praktischen Glaubensleben nicht etwa aufzulösen, sondern auszuhalten, zu leben, ganz bewusst zu halten, das ist echt spannend. Irgendwie, man nennt das heute auch geistliche oder wie auch immer, Work-Life-Balance. Also diese Spannung zu halten. Zum Predigtthema nun, begründet Eifer. Auf der anderen Seite also Arbeit und Fleiß und Einsatz und Begeisterung und Leidenschaft und Eifern. Andererseits aber auch Ruhe, Gelassenheit, Frieden, irgendwie feiern. Gott will, dass wir den Spannungsbogen der Balance halten. Gewissermaßen begründet eifern. Es geht schon ums Eifern im Reich Gottes, aber eben begründet. Nicht einfach ruhelos eifern. Nicht einfach kopflos eifern und schon gar nicht herzlos eifern. Begründet eifern. Ich blende den Bibeltext ein. Kann ich direkt auf der Ding? Geht doch. Bibeltext, wir können ihn gemeinsam lesen. Titus 2, 11 bis 15. Denn dieses Wörtchen ist mir wichtig. Ich kann es jetzt nicht ausführen bis ins Letzte, aber im Titusbrief, da ist eine Riesenpalette von allem, was man tun sollte. Mein Gott, die Elternfrauen sollten schauen, dass die jungen Frauen vorbildliche Ehefrauen werden und alles Mögliche, da ist aufgezählt und aufgezählt. Aber die Begründung von allem dem steht, denn, das ist wichtig. Denn der Pastor hat es gesagt, denn es steht in der Bibel, denn es gehört sich da, denn es ist Tradition, denn sonst kommt es nicht gut raus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Das ist der Schlüssel, um das Spannungsfeld zwischen Eifer und Ruhe auszuhalten, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die Erfüllung unserer Hoffnung warten. auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen, um sich ein reines Volk zu schaffen. Hier liegt der Haken. Und sich ein reines Volk zu schaffen, das macht er. Das schafft er. Dazu ist er gekommen. Das ist die Gnade. Er schafft es. Nicht wir schaffen es selbst und sollen und müssen. Und das andere wisst ihr auswendig. Und voller Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Das schafft er. So sollst du mit allem Nachdruck lehren, ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering machen. Das unter dem Fetten kommt später. Das klappt jetzt nicht, aber ist ein Detail. Gesundheit. Begründet eifern dank der Gnade, wie ich es schon betont habe im Vers 11. Diese Gnade Gottes, die durch Christus Jesus erschien, ist ja ein unglaublich berühmter Weihnachtstext. Ich habe im Internet mal ein bisschen nachgeschaut über diesen Text. Das glaubst du nicht. Jeder predigt immer bei diesem Text über Weihnachten. Ist einfach so. Ich mache jetzt mal eine Ausnahme. Sehr beliebter Weihnachtstext. Doch die Zielbotschaft dieses Textes finden wir bereits im Schöpfungsbericht. In der Schöpfung. Gnade ist ein Geschenk. Geschenk, Weihnacht, das passt zusammen. Das Geschenk, Jesus Christus, die Gnade ist erschienen. Alles nachvollziehbar. Aber eigentlich ist dieser Text bereits sichtbar. Dieser Spannungsbogen zwischen Arbeit und Ruhe, den finden wir schon in der Schöpfungstheologie. Den finden wir schon ganz auf den ersten Seiten der Bibel. Ich versuche euch da mal ein bisschen reinzunehmen mit den einzelnen Schöpfungstagen, sie euch etwas vor die Augen zu führen. Aus dem Nichts ließ Gott es hervortreten durch seine Gnade, indem er, das wissen wir, das Licht rief. Hallo Licht, und es kam. B, indem er das Meer schied vom Land. Kennen wir doch auch, oder? Schöpfungsbericht, herrlich. Den Tag von der Nacht geschieden hat. Und dann geht es weiter, ich mache jetzt ein bisschen schnell, gell? Sonne, Mond, Eichen, Arven, Schildkröten, Forellen, Mücken, ausgerechnet aus, ich weiß bis heute nicht, warum, doch für Schwalbenfutter, aber irgendwie für mich nicht, machte er einfach alles. Punkt. Mein und dein Gott. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Am sechsten Tag formte er, es ist immer er, immer er, immer er, der Vater des Lichts, wie wir am Anfang gesungen haben, er, den Menschen. Und jetzt kommt es ein bisschen frei nach Scheuermeier. Dann machte er mit ihm einen Rundgang und zeigte ihm all das Schöne, all die Herrlichkeit. Er nannte ihm dann auch einige Spielregeln, genau genommen eine. Wir wissen, wie es dann rauskam. Das möchte ich jetzt gar nicht näher erwähnen. Und dann sagt er, und jetzt hör gut zu, das hast du noch nie in der Bibel so gelesen, und doch hast du es gelesen. Dann sagte er morgen früh zum Menschen, wenn ihr dann erwacht, ist übrigens hier Feiertag. Morgen früh, wenn ihr dann erwacht, feiern wir. Dann ist Fest. Wohlverstanden? Das sagte er zu zwei Menschen, die bisher keinen Finger gerührt hatten. Auch nicht den kleinsten. Das sagt er zu diesen Menschen, und das Erste, was ihr macht, ist nichts. Dann ruht ihr. Er hat alles gemacht, er hat alles geschaffen, er hat sich, ich hätte fast gesagt, alle Finger ausgerissen. Und dann kommt dieser, fast gesagt, füdliblutte Mensch, der noch nichts auf die Reihe gekriegt hat, und dann sagt er, morgen, sagt er nicht, morgen bist du dran und morgen machst du und morgen dann, hä, alla hopp, sondern dann sagt er, morgen ist hier Feiertag. Das Erste, was du tust, ist nichts. Verschlafen nahm das der Mensch wahr. Ruhen. Genau das scheint ihm, dem lebendigen Gott, auch für dich und für mich sehr wichtig zu sein. Denn das ist das Erste, was die Menschen überhaupt taten. Bei uns ist es immer das Letzte, wenn wir die Zunge raushängen und gar nichts mehr schaffen. Und gar nichts mehr geht, dann versuchen wir noch irgendwie runterzukommen und dann zur Ruhe zu kommen. Und das ist wichtig. Dieses Feiern, jetzt ist eingeblendet, dieses Ruhen, dieses Verinnerlichen von Gottes Größe und Gegenwart ist ihm, dem Lebendigen, eminent wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Das ist ganz zentral für das Reich Gottes, um es zu bauen. Es ist verrückt. Manchmal meint man, es müsste mehr laufen. Man müsste mehr unternehmen. Man müsste mehr irgendwie noch die letzte Anstrengung und noch einmal und noch einmal und dann wird multipliziert und dann wird motiviert, manipuliert und am Schluss manipuliert. So, jetzt habe ich es auf die Reihe gekriegt. Steht das hier nicht drin? Ja, das ist der ganz zentral für den Bau des Reiches Gottes. Das ist der Stoff, aus dem der Eifer, der begründete Eifer, der in der Ruhe begründete Eifer ist. Und wichtig, Paulus schreibt uns, dass Jesus sich ein Volk bereitet hat, das in seiner Gnade, weil die Gnade der Ruhe, die Gnade, das Geschenk der Ruhe, des Feierns, des Nichtstuns, in dem Sinn, des Nichtleistungsdenken, weil er uns das geschenkt hat, das Geschenk, bringt er daraus hervor ein Volk, das wirklich eifert. Ja, dieses Feiern ist mir sehr wichtig. Dahin will uns Gott immer wieder bringen. Auch aus unserem Vorpreschen, aus unserem Versagen und aus unserem Leistungsdruck heraus will er uns dahin bringen. Sogar aus unserer Rebellion heraus. Sogar wenn wir rebellieren, das Ziel ist immer mal, uns zu diesem Punkt zu bringen. Morgen ist übrigens Feiertag. Das ist der Punkt. Ja, ich habe hier als Beispiel den Propheten Jona. Als der Prophet Jona am extremsten rebellierte, am stärksten rebellierte, dann nach der Rebellion eigentlich nur noch sterben wollte und in die Megadepression seines Lebens absackte, leidet Gott mit ihm und beschließt, ihn zurück in seine Ruhe zu bringen. Wir kennen den Text. Das ist ihm wichtig. Das ist ihm wichtig. Nicht einfach Korrektur im ersten Moment, nicht einfach Zurechtweisung, nicht einfach den Hammer auspacken und sagen, wo Gott hockt, sondern in seiner Gnade, seinem Wirken, ihn zur Ruhe zu bringen. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus. Übrigens, wenn ihr mal Zeit habt, das nur schnell als Einblendung, liest wieder mal den Prophet Jona. Lest den wieder mal, einfach so. Ist toll. Da meinst du, du wärst in einem Einkaufszentrum. Ehrlich, ein Wort kommt immer vor, da bestellte. Der hat immer bestellt. Gott hat immer bestellt. Der hat einen Walfisch bestellt, zack. Dann hat er einen Sturm bestellt. Dann bestellte er einen Rizinus. Er bestellt immer. Bezahlt. Hat er von Ewigkeit her schon, ja. Okay. Also da bestellte wieder die Bestellung Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Köpfchen sei. Oder Kopf natürlich. Ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Da war wieder Sabbat. Da war wieder Ruhe. Da war wieder Feiertag. Da war es wieder gut. Das ist dieses Spannungsfeld der Ruhe auf der einen Seite, des Friedens, der Geborgenheit. Ganz wichtig. Die Anwendung zu diesem ersten Punkt, ganz kurz. In Christus steht uns bereits jetzt Gottes Ruhe bereit. Durch seine Liebe, durch seine Annahme, durch seine Vergebung. Was immer dich unruhig macht. Und künftig werden wir die vollkommene Ruhe noch erleben in der Herrlichkeit. Auch das ein Spannungsbogen. Es ist und es wird einmal Ruhe sein. Es ist wichtig, willkommen zu Hause, willkommen daheim. Willkommen bei mir, sagt Gott, ist enorm wichtig. Ich war vor fast Steinzeit, nein, so lang kann es auch nicht sein, 20 Jahre, war ich in der EMK, also in der Evangelischen Methodistenkirche in Frutigen und habe da gepredigt. Und da habe ich auf dem Programm gesehen, dass man schon früher, eine halbe Stunde früher im Gottesdienst sein kann, um zu beten. Und als pflichtbewusster Pastor habe ich gedacht, sei ein Vorbild und gehe hin. Und da war ich allein. Ist wirklich wahr. Also das geht jetzt nicht gegen die Methodistenkirche, in keinem Fall. Aber ich war schon oft im 9 Uhr Gebet, auch in der Pfimi Frutigen oder an anderen Orten, da weiß ich alles nichts mehr, was geschah. Aber das weiß ich, das hat sich mir eingeprägt. Darum musste es so sein. Darum sind die anderen ausgerechnet an diesem Sonntag einfach zu Hause geblieben. Aber ich saß da auf der Bank und machte mir so meine Gedanken und da kam ein richtig schrotiger Kerl, ein geerdeter Mann, so mit Furchen gezeichnet im Gesicht. Und ich erkannte ihn. Es ist der alte Sägereimeister, der alte Sager aus Frutigen von der Sägerei. Und der saß neben mich hin. Und der wusste nicht, was er mit mir machen sollte und ich nicht so richtig mit ihm. Und dann hat er sich entschlossen, ja, er würde jetzt beten. Da hat er einen Satz gesagt. Und den weiß ich noch nach 20 Jahren. Lieber Heiland, ich danke dir, dass endlich wieder Sonntag geworden ist. Punkt, das war's. Und für das kam er vor dem Gottesdienst. Und das hat mich berührt. Habe ich nie mehr losgelassen. Danke, dass endlich wieder Sonntag ist. Aus tiefstem Herzen raus. Hat der irgendwie es verinnerlicht? Gott kommt und sagt, morgen feiern wir. Morgen ist Sonntag. Morgen sind wir einfach so zu Hause. Morgen ist kein Stress. Morgen rattert es nicht. Morgen bleiben die Aufträge. Morgen bleibt der Stress draußen. Morgen feiern wir. Schön. Schön, dass es wieder Sonntag ist. Das ist das eine. Begründet eifern, dank der Gnade. Ich habe das Beispiel schon oft gebraucht. Wenn du einen Pfeil Richtung Süden schießen willst, dann musst du ihn zuerst Richtung Norden zurückziehen. Und zwar so weit es geht. Der Spannungsbogen heißt dann der Pfeilbogen. Verstehen wir? Der Pfeilbogen. Und da musst du den Pfeil in die verkehrte Richtung in Gänsefüßchen zurückziehen, damit er in die richtige Richtung und richtig weit kraftvoll fliegt. Und so ist eben Eifer nicht ein Aufputschen, sondern begründeter Eifer ist der Rückzug in dieses Zuhause-Sein bei Gott, wo Leistung jetzt ganz einfach nicht gefragt ist, sondern feiern. Bei ihm ruhen, zu Hause sein. Und das ist die Dynamik, aus der dann der Pfeil, der Eifer fliegt. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt und für alle, die denken, das dauert jetzt ewig mit dieser Predigt, das ist der letzte Punkt. Zweiter Punkt, begründet Eifern im Gutes tun. Wir haben das im Vers 14 gelesen. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen, das ist Ruhe, und sich ein reines Volk zu schaffen aus dieser Ruhe, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört. Das ist in die erste Liebe zurückkehren. Mensch, was habe ich da schon für Predigten geschluckt in diese Richtung von der Gemeinde Ephesus. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verloren hast und jetzt kehre um zu dieser ersten Liebe. Und dann haben alle gedacht, ja, ich habe den Heiland so lieb gehabt vor 20 Jahren und jetzt bin ich nicht mehr so lebendig und liebe ihn nicht mehr so. Was soll ich machen? Wie kann ich da? Es ist doch überhaupt nicht das gemeint. Die erste Liebe ist die Liebe, die er zu uns hat, nicht die, die wir zu ihm haben. Er hat uns zuerst geliebt, das ist die erste Liebe. Und in diese Liebe müsst ihr wieder zurückkommen. Aus eurem ganzen Stress, aus eurem ganzen falsch begründeten Eifer heraus. Aus all diesem Gut-Dasein-Wollen, aus all diesen Dingen heraus. Zurück in die erste Liebe heißt ruhen, morgen feiern wir. Da zurück, Annahme, Liebe, Vergebung. Okay, so haben wir das. Und dann hat er uns so besonderes, das ihm als besonderes Eigentum gehört und jetzt kommt es. Und das ist das Resultat und voller Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Das Hauptanliegen der Gemeinde muss wieder neu die tätige Liebe werden, meine Lieben. Aber nicht, dass der Pastor seine Ziele erreicht. Aber nicht, dass wir als Gemeinde uns abheben von anderen Gemeinden oder irgend sowas. Sondern die Liebe fokussiert den Nächsten und rückt ab von der Ich-AG, wie ich da geschrieben habe. Das heißt ungefähr ich, alles sofort und mehr. Von dem abrücken. Als Maß aller Dinge und Zentrum kommt ganz etwas anderes. Mutmacher Nummer 1 haben wir gehabt, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Es ist da. Es ist geschaffen, er macht es. Und der zweite Mutmacher nun, dass ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voller Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Das ist sein Werk. Das steckt in dir drin. Paulus, und das ist jetzt wichtig, fordert den Titus, an den er diesen Brief geschrieben hat, eben gerade nicht dazu auf, jetzt endlich einmal Gas zu geben in Brief. Er fordert den Titus nicht auf, jetzt gib mal Gas in der Predigt. Mach ihnen mal die Hölle heiß unter dem Himmel, hinten. Oder irgend sowas. Er fordert uns nicht auf, so jetzt erwacht endlich aus eurem Schlaf, jetzt endlich vorwärts, jetzt bekehrt einmal die Leute jetzt. Das gibt's doch nicht. 10 Traktate verteilt an einem Tag, das gibt's doch nicht. Und 20 liegen auf der Beige, was machst du denn? Jetzt mal Gas. Wann hast du die letzte Person in den Gottesdienst heute Morgen eingeladen? Du, ich sag dir, ich kenne Prediger, die predigen immer so. Das Blöde ist nur, dass meistens fast zu 100%iger Sicherheit genau die noch nie jemanden selbst mitgenommen haben. Punkt. Es geht schnell von der Kanzel zu predigen, nehmt die anderen mit. Und du bist 7 Jahre in derselben Gemeinde und der hat noch nie jemanden mitgenommen. kann ja nicht sein. Das ist dieses Anstrengen, dieses Leistungsdenken, dieses man sollte, man müsste, jetzt jag mal den Eifer rein. Und so gibt es am Schluss Stress, geistlichen Stress, echt. Es gibt solche, die erleben auch Anbetungsstress. Da wird gesungen und inwendig, da hast du die Ruhe nicht, da bist du nicht in einer Anbetung, das kannst du alles nicht ankurbeln. Es gibt auch geistlichen Stress, es gibt Andachtsstress, es gibt Predigtstress, aber du kannst trotzdem kommen. Und so weiter. Okay. Ich habe es eingeblendet. Das Geheimnis liegt nicht im leistungsorientierten Hektiker. Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, Verzeihung, solche Wörter rutschen mir immer raus. Sondern vielmehr im gnadenorientierten Ruhiker. Und das ist dann ganz gewiss kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das Geheimnis liegt nicht im leistungsorientierten, frommen, geistlichen, ich sage jetzt sogar charismatischen Hektiker. Sondern vielmehr im gnadenorientierten Ruhiker. Hallo, morgen ist dann übrigens Feierabend. Morgen ist dann Feiertag. Morgen ist dann Sonntag. Morgen ist dann Ruhetag. Noch keinen Finger gekrümmt. Aber nachher ging es dann los. Und das ist wichtig. Wir machen es oft verkehrt. Wir denken immer, wenn nichts läuft, dann müssen wir noch schneller machen. Wenn es nicht so kommt, wie wir meinen, dann müssen wir uns noch mehr anstrengen. Aber das Geheimnis liegt beim Pfeilbogen zurück in die Ruhe. Und je mehr, dass du in dieser Nähe und Liebe, Getragenheit, Geborgenheit mit Gott gibst, desto weiter kommst du. Auch geistlich. So, das muss dir jetzt einfach mal gepredigt werden. Dafür weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich bin in meinem Manuskript. Das Schöne ist, dass dann im Vers 15 steht, er soll lehren, ermahnen und zurechtweisen. Und ich meine, zurechtweisen meint in diese Ruhe weisen, in diese Geborgenheit weisen. Meint ermahnen, in diese erste Liebe hinein ermahnen. Die hast du verlassen in deinem Erfolgsdenken, in deinem Streben nach Größen und all dem. Das meint, da sollst du lehren, da sollst du zurückkehren. Und das Schönste, dank der Gnade Gottes, weil die Gnade Gottes erschienen ist, steckt der Eifer in uns drin. Die Werke, die Taten der Liebe, das Gute tun, das steckt da drin. Aber es kommt aus der Ruhe. Es ist sein Ding, es ist sein Baby, das er da in uns hineingelegt hat. Es ist im Herzen drin verankert. Dieser Eifer danach zu streben, das Gute zu tun, ja, es förmlich zu riechen, das ist in uns drin. Ich habe hier geschrieben, wie ein Hund, der Witterung aufgenommen hat und seine Fellnase darum gar nicht mehr von der Fährte bringt. Also alle, die jemals einen Hund hatten, wenn der die Nase da unten hat und irgendetwas in der Nase drin hat. Und ich weiß auch nicht, der würde, glaube ich, noch gegen eine Betonwand knallen, nur weil er diese Spur verfolgt. Die kriegt er einfach, der kriegt seine Fellnase gar nicht mehr weg. Und so ist es bei uns. Unsere geistliche Fellnase kann ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, es ist drin. Das musst du dem nicht anerziehen. Du musst ihm nicht sagen, so jetzt such mal da diese Spur, wenn er sie da drin hat, da ist er wie ein Saugnapf dran. Dann geht er ab wie eine Rakete. Das hat Gottes Volk so geerbt. Aber dieses Erbe kommt nur zum Tragen aus dieser Verbindung, aus dieser Ruhe, aus dieser ersten Liebe. Und nicht durch Manipulation. Programme sind nie verkehrt. Das wisst ihr selbst. Ich bin auch ein Unternehmer in dem Sinn. Aber der Kern ist was anderes. Der Kern muss da sein. Das liegt drin. Es ist nicht manipuliert oder gar vom Pastor andressiert. Es funktioniert nicht. mit dem Herzens- oder dem Gnadeneifer danach zu streben, das Gute zu tun, sind wir als wiedergeborene Gotteskinder, nämlich von Gott geschaffen und demzufolge auch mit den geistlichen Gaben versehen. Ich habe in Klammer geschrieben hier, ich lese es ab, es gibt sie, die geistliche DNA. Es gibt sie. DNA, Bauplan. Bauplan des Lebens. Es gibt sie. Und sie ist in dir drin. Wenn die Liebe wirklich die größte Sache der Welt ist, jetzt glaube ich, sollte ich wieder drücken. Ja. Dann sollte das auch wirklich zum Tragen kommen. Darin besteht die Liebe nicht, ist mir so wichtig, dass ich es etwa 100 Mal sage, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gehabt hat, um uns von unserer Sünde frei zu machen. Ihr Lieben, wenn uns Gott so geliebt hat, dann sind wir auch es schuldig, einander zu lieben. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist unter uns zum Ziel gekommen. Liebe, die ankommt, Liebe, die durchdringt, die es schafft. Übrigens für die, die es interessiert, 1. Johannes 4, 10 bis 12. Wir brauchen uns also nicht einfach noch mehr Mühe zu geben. Noch mehr in Disziplin zu üben. Noch härter den Pietismus zu pflegen. Oder irgendwie sowas. Nein. Aber was ist dann, wenn es diesbezüglich so richtig extrem gegen unsere Gefühle geht? Den Nächsten lieben, aber es ist einfach ein bisschen schwierig. Hast du das auch schon erlebt? Ich habe da jemanden vor mir, der immer spricht. Gut, das bin ich dich selbst, wenn ich in den Spiegel schaue, aber angenähert. Aber es gibt noch Schlimmeres als mich. Der immer spricht, das ist zum Schreien. Und dann der andere, der nie etwas sagt, das ist noch mehr zum Schreien. Der immer so emotional reagiert, so empfindlich. Und das Schlimmste, da mache ich jetzt eine spezielle Schule durch im Moment gerade, der dauernd Recht hat. Dabei möchte ich doch auch einmal Recht haben. Also ich habe gesagt, so, jetzt hast du genug Recht gehabt. Das nächste Mal habe ich Recht. Hat auch nicht funktioniert. Und dann die sich nie entschuldigen, die so verletzt sind, die dauerverletzt. Ach, du hast mich so verletzt. Hast du dich schon mal dafür entschuldigt, dass du verletzt bist? Nein, das muss der andere. Als Verletzter ist man immer ein Opfer. Aber wo steht denn das geschrieben? Man muss sich ja auch verletzen lassen. Kann man Demut so ohne weiteres verletzen? Verletz einmal Demut. Versuch's einmal. Versuch's mal, die Demut zu verletzen. Da merkst du schon, was verletzlich ist. Der Stolz. Hast du schon mal Buße darüber getan, dass du immer so verletzt bist? Ja, natürlich nicht. Aber da kannst du den Menschen recht auf den Sack gehen, du. Das kann recht nerven, wenn man es mal von dieser Seite her schaut. Ja, und da könnte ich natürlich noch weiterfahren. Da sind dann noch die so Fehlerlosen, oder? Die so Moralischen, die so Perfekten, dass es einem gerade wieder schmerzt. He? Dass es fast schlecht wird. Und dann gibt es noch die, bei denen geht nichts Positives aus. Immer so negativ. Sogar der Mundgeruch ist so. Und den Rest kennst du ja. Und was machst du mit diesen? Die sollst du jetzt herzlich lieben. Liebet einander. Mamma mia, das ist dann eben nicht so einfach. Das ist dann auch ein Spannungsbogen. Da musst du dir ganz schnell eine Frage stellen, die aus der Ruhe kommt. Da musst du in der Ruhe zu deinem Herrn sagen, und ich versuche es immer wieder, zu sagen, Herr, Ich habe eine Frage, ich stelle sie dir, die Antwort weiß ich schon. Die Frage heißt: Herr, ist es für dich zu schwierig, diese Schwester zu lieben? Hast du auch so Mühe, diese Schwester zu lieben? Geht dir dieser Bruder auch so auf? Sag's jetzt nicht noch einmal, es ist mir rausgerutscht, sorry. Und die Antwort weißt du schon. Nein. Es ist ihm nicht unmöglich, es ist ihm nicht zu schwierig, meinem Herrn ist es möglich. Und wenn ich in seiner Liebe zur Ruhe komme, da gelingt es ein ungerades Mal. Nein, dann gelingt es. Brüder und Schwestern und Fremde und Menschen zu lieben, die uns wirklich nerven, bis an den Gartenhallgrund. Dann geht es. Mit anderen Worten, ich habe einmal eine Predigt darüber gemacht, die heißt: Verpasst die Chance deiner Schwachheit nicht. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann. Du sollst deine Schwachheit ja nicht verpassen, denn die hat eine Chance. Jetzt denkst du, das gibt es ja nicht. Was predigt der für Zeug zusammen? Aber es ist so. Es muss ja so sein. Wenn der Apostel Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann müssen wir aufpassen, dass wir unsere Schwachheiten nicht verpassen. Weil das sind die einzigen Chancen, stark zu sein. Jetzt denkst du, jetzt hört es aber auf. Doch, der Apostel Paulus, im Vollbesitz seiner geistlichen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten, schreibt: Wenn ich schwach bin, da sind wir im Spannungsbogen, dann bin ich stark. Also wenn wir nicht stark genug sind, diese Schwestern, Brüder und Menschen zu lieben, die einem so auf die Nerven gehen, dann haben wir vielleicht unsere Schwachheit verpasst. Dann sind wir mit dieser Schwachheit, dann versuchten wir stark zu sein, statt endlich so schnell wie möglich schwach zu sein und damit zu unserem Gott zu gehen, in die Ruhe zu gehen, dann beißen wir uns durch bis zuletzt, bis wir Krampfadern im Hals bekommen vor lauter Runterschlucken. Ich will sie lieben, ich will sie lieben, ich will nicht hassen, ich will vergeben, ich gebe mir Mühe. Du hast deine Schwachheit verpasst. Die Schwachheit wäre Kapitulation. Ich schaff's einfach nicht mit meiner Lieblingsschwester und mit meinem Lieblingsbruder. Ich schaff's nicht. Ich nicht. Und damit hast du deine Chance gepackt. Deine Chance heißt Schwachheit. Verpass die Schwachheit nicht, sondern finde den Rang zu dieser Ruhe, zu diesem Gott. Und er kann dich inspirieren. Und dann kannst du Menschen lieben und du stehst quasi, nicht wörtlich gemeint, neben dir und schaust zu, wie du diese Person liebst, ehrlich und echt, aber nichts ist von dir selber. Musst du mal das hilft mir. He? Denn wenn es von mir kommt, ich habe es lange genug versucht, es geht nicht. Aber ich habe die Schwachheit gepackt und schaue zu, wie der Herr das wirkt und macht. Und ich muss sagen, ich konnte etwas Gutes tun, ich konnte wirken, ich kenne mich selber nicht mehr. Ich stehe neben mir und denke, nichts ist von mir selber. Wow. Ja, das wäre mal was, oder? So. Verpasse die Chance deiner eigenen Schwachheit nicht. Konkret komme in seiner Gnade zur Ruhe. Denn die Gnade ist erschienen. Denn die Gnade ist erschienen. Darum klappt's. Also, erst feiern und dann klappt's auch mit dem Eifern. Ist gut. Das hätte ich am Anfang sagen können, da wäre die Predigt fertig gewesen. Ich kann einen Menschen lieben mit dem Gefühl, nichts ist dabei von mir selbst, sondern von Gott. ist sein Geschenk. Seine Liebe ist bei mir ans Ziel gekommen durch den Heiligen Geist. Wir stehen neben uns und staunen über das, was in uns, mit uns und vor allem durch uns abgeht. Das gibt's. Könnte ich euch viele Beispiele nennen. Die Frage ist, sind wir jetzt Ermutiger und denken wie Gott bei Jona darüber nach, Missmut bei Mitmenschen durch gute Werke? Gut, wir können keinen Ritz in uns wachsen lassen, aber wir können einen Sonnenschirm aufspannen. Wir können eine Cola mit Eis und Zitrone servieren. Wir können Menschen einladen, das zu tun. Trau dich was! Trau dich was! Denn Ruhe, Gnade, Eifer, Gutes tun, das hat Gott bereits in dich hineingelegt. Ist tief in dir drin, in deinem Leben. Gut. Jetzt höre ich auf. 40 Minuten sind rum. Sonst sage ich immer dasselbe. Wollen wir nicht. Aber wir wollen dabei bleiben. Ist gut, ist es endlich wieder Sonntag. Stimmt's? Okay. Ich möchte noch beten. Ich möchte aber dazu noch Folgendes einblenden. Das Bild kennt ihr, es ist immer der Abschluss meiner Predigt. Trau dich was. Und du hast diese Baustellen in deinem Leben, weißt du, das weiß ich ganz genau, auch wenn ich nicht Gott bin. Du hast diese Baustellen in deinem Leben. Die Baustelle vom geistlichen Stress, von der Lustlosigkeit, Lieblosigkeit, Menschen, die nerven, nervst dich vielleicht auch ab dir selbst und so weiter. Trau dich was. Trau dich was. Denn Ruhe, Gnade und Eifer, die dich zum Gutes tun bewegen, hat Gott schon längst in dein Herz gelegt. Okay. Wir sind noch einen ganz kurzen Moment stille vor dem Herrn.